Willkommen bei Wissenschaft und Recht, dem Podcast zu rechtlichen Themen für Wissenschaftler und Leitungen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Mit dem Fachanwalt für Verwaltungsrecht Dennis Hillemann. Alle Meinungen in diesem Podcast sind solche von Dennis und seinen Gästen. Und nun viel Spaß.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wissenschaft und Recht. Mein Name ist Dennis Hillemann, ich bin Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner der Kanzlei Field Fischer. Gemeinsam mit meinem Team betreue ich Hochschulen und Forschungseinrichtungen in allen Themen des Wissenschafts- und Forschungsrechts, insbesondere aber nicht nur bei der Erstellung von Kooperationsverträgen, bei der Lösung komplexer beihilferechtlicher und fördermittelrechtlicher Fragen sowie bei gerichtlichen Streitigkeiten. Ich würde mich freuen, wenn Sie der Plattform Wissenschaft und Recht beitreten, die ich gegründet habe, eine kostenlose Plattform, die zum Thema Recht in der Wissenschaft informiert und auf der ein Austausch unter den Mitgliedern möglich ist. Der Beitritt ist kostenlos möglich unter der Webadresse www.wissenschaftundrecht.de, www.wissenschaftundrecht.de. In der heutigen Folge möchte ich mich leider mit einem sehr schwierigen Thema beschäftigen, das uns derzeit alle umtreibt. Es ist heute der 3.3.2022. Die Invasion der russischen Armee in der Ukraine ist weiterhin in vollem Gange. Die EU und die USA haben Sanktionen gegen Russland verhängt. Diese Sanktionen treffen auch die Wissenschaft. Wie die Wissenschaft getroffen ist, das möchte ich in der heutigen Folge ganz kurz vorstellen. Auf der Plattform von www.wissenschaftundrecht.de haben meine Kollegin Tanja Ehls und ich dazu auch eine sehr umfangreiche Broschüre veröffentlicht, die Sie dort gerne herunterladen können, insbesondere auch zu Tipps, wie man jetzt handeln sollte. Gleichzeitig gibt es auch auf der Webseite von Field Fischer einen Beitrag von uns, der dieses Thema ebenfalls behandelt. Dieser Beitrag ist in den Shownotes verlinkt. Schauen wir uns also das Thema der Sanktionen gegen Russland und Belarus an und fragen uns, inwiefern das entsprechend Auswirkungen auf die Wissenschaft hat. Sie alle haben mitbekommen, dass es diese Sanktionen gibt. Die Maßnahmen treffen in der ersten Linie den Energie-, Finanz- und Transportsektor. Es wird auch beabsichtigt und jetzt auch natürlich durchgeführt, russische Bankinstitute von den internationalen Finanzmärkten auszuschließen, sowie Russland den Zugang zu Spitzentechnologie zu verwehren. Von den finanziellen Sanktionen sind unter anderem zwei der größten Finanzinstitute Russlands, die Sberbank und die VTB Bank, betroffen. Ferner einigte man sich innerhalb der EU und natürlich auch im Zusammenspiel mit den Amerikanern darauf, ausgewählte russische Banken aus dem SWIFT-Nachrichtensystem auszuschließen. Schließlich verpflichtete man sich, restriktive Maßnahmen zu ergreifen, um die russische Zentralbank daran zu hindern, ihre internationalen Reserven in einer Weise einzusetzen, die ein Unterlaufen der beschlossenen Sanktionen möglich machen würde. Auch die umfangreichen Visaerleichterungen für russische Staatsangehörige wurden etwa von deutscher Seite vollumfänglich eingestellt. Betroffen sind dabei vornehmlich Diplomaten und Mitglieder von Delegationen, Richter des Verfassungsgerichts und des Obersten Gerichts sowie Vertreter der regionalen Regierungen und Parlamente. Die Sanktionspakete zielen somit vor allem auf eine ernsthafte Schwächung der russischen Wirtschaft. Was hat das jetzt für Auswirkungen auf die deutsche Wissenschaft? Die gegenwärtigen weltpolitischen Entwicklungen werden sich natürlich auch auf andere Bereiche der internationalen Zusammenarbeit auswirken, und das bedeutet eben auch die deutsche Wissenschaft. Wissenschaftsverbände in Deutschland rechnen, anders damals noch als bei der Krim war, bereits jetzt mit Sanktionen auch im Wissenschaftsbereich. 2014 ist Russland dort ja entsprechend einmarschiert und hat die Krim eingenommen, und seit 2014 waren russische Studierende und Wissenschaftler von den ersten Sanktionspaketen weitgehend unberührt geblieben. Das US-amerikanische Innenministerium etwa hatte niemals die Frage des Zugangs zu amerikanischen Universitäten als eine rein private Angelegenheit zwischen den einzelnen Personen den jeweiligen Universitäten eingeordnet. Das heißt, da gab es also keine Sanktionen damals dafür. Nun wird sich das allerdings nach dem aktuellen Stand der Dinge ändern. Man muss dazu wissen, dass Deutschland recht umfangreiche Kooperation mit Russland hat. Der deutsche akademische Auslandsdienst schätzt, dass wir etwa 750 Kooperationsprojekte zwischen deutschen Hochschulen und russischen Partnern haben. Das ist natürlich nicht so viel wie beispielsweise mit England oder den USA, aber es ist eben auch nicht wenig. Und natürlich muss man dort entsprechend aufpassen, jetzt bei solchen Kooperationsprojekten, und auch entsprechend wissen, dass zwar bislang weder die EU noch die USA direkte Sanktionen beschlossen haben, die die wissenschaftlichen Kooperationsprojekte betreffen. Wissenschaft ist ja immer auch eine Brücke der Verständigung. Aber gleichwohl ist natürlich mit solchen Sanktionen entsprechend in der Zukunft auch zu rechnen. Wenn es solche Sanktionen gibt, dann ist es wichtig, dass sich eine Hochschule zunächst einmal klar macht, was Sanktionsverstöße bedeuten. Das ist zumindest aus meiner Sicht vielen Hochschulen und den Hochschulangehörigen gar nicht klar. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man beispielsweise von einer als Hochschulangehöriger unbedarft Daten oder Material in Gebiete verschifft, die auf der Sanktionsliste der USA stehen, dann kann das massive Konsequenzen haben. Beispielsweise also etwa, wenn man Güter in den Iran verschifft, die auch militärisch genutzt werden können. Oder auch Daten in den Iran überträgt, die E-Mail ist schnell geschrieben, die entsprechend auch militärischen Hintergrund haben können, dann kann das dazu führen, dass nicht nur der einzelne Wissenschaftler, der das macht, sondern auch die gesamte Institution davon betroffen ist. Mit der Folge, dass beispielsweise, wenn dann Wissenschaftler der Hochschule in den USA einreisen wollen und die USA festgestellt haben, dass gerade diese Institution, von der sie kommen, gegen die Sanktion verstoßen hat, dass das dann dazu führt, dass die nicht einreisen können. Und das kann auch dazu führen, dass Gelder eingefroren werden. Dabei muss man natürlich immer bedenken, wie stark die Amerikaner den internationalen Geldtransfer tatsächlich kontrollieren. Da muss man also ganz sich klar machen, dass Verstöße für eine Hochschule massive Folgen haben können. Natürlich kommen dann neben den Verstößen, neben den rechtlichen Folgen, die es im Inland und Ausland haben können, auch der PR-Schaden zum Tragen, wenn bekannt wird, dass in der jetzigen Situation beispielsweise Wissenschaftler unbedarft noch Russland oder russische Institutionen unterstützt haben, insbesondere dann beispielsweise durch Übertragung von Daten oder Übermittlung von Geräten, die auch einen militärischen Hintergrund haben können. Man spricht dann ja von Dual-Use-Gütern. Deswegen muss man in diesem Bereich ganz besonders aufpassen als Hochschule. Natürlich kann es auch im schlimmsten Fall dazu kommen, dass man gegen Außenwirtschaftsrecht verstößt, dass man gegen Sanktionen verstößt und dann Besuch vom Zoll bekommt. Der Zoll dann entsprechend die Hochschule durchsucht und überprüfen lässt, was dort entsprechend denn noch alles passiert. Und das ist natürlich eine große Aufgabe von Hochschulen, denn viele wissen ja gar nicht, dass sozusagen wir wissen gar nicht, welche Kooperation sie alles haben. Ja, also das Hauptproblem vieler Hochschulen nach meiner Erfahrung ist es ja, und auch bei Forschungseinrichtungen ist es nicht anders, dass wegen der dezentralen Aufstellung dieser Institutionen, wegen der Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit und den großen Freiheiten, die die Wissenschaftler haben, oftmals gar nicht klar ist, welche Zusammenarbeiten mit russischen Hochschulen, russischen Einrichtungen insgesamt bestehen. Selbst wenn sozusagen die Kooperationen mal offiziell angemeldet worden sind und damit auch den üblichen Weg durch die Hochschule durchlaufen haben, mit zum Beispiel auch einer Drittmittelanzeige, wenn es öffentliche Fördergelder gab, dann kann es sein, dass es keine zentrale Datenbank gibt, die uns darüber einen Überblick verschafft, wo wir entsprechend überhaupt Beziehungen zu Russland haben. Und das Erste, was jetzt zu tun ist für Hochschulen und Forschungseinrichtungen, ist es nun mal notwendigerweise, sich einen Überblick zu verschaffen. Sei es, indem man auf die eigenen Daten zugreift und dort entsprechend schaut, was können wir ermitteln, wo bestehen Kooperationen mit Russland, wenn wir diese zentralen Daten haben. Sei es aber auch durch eine Abfrage bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der eigenen Einrichtung, ob sie Kooperationsprojekte haben, an denen russische Einrichtungen beteiligt sind, insbesondere auch solche, die multinational aufgestellt sind, bei denen wir beispielsweise 30 Partner haben und darunter ist dann etwa auch die Universität von St. Petersburg. Das sind Fragen, die sich jetzt stellen und da geht es erstmal noch gar nicht irgendwarum, irgendwas zu stoppen, sondern sich überhaupt einmal einen Überblick zu verschaffen, welche Kooperationen haben wir dann. Denn wenn wir das dann wissen, welche Kooperation wir haben, dann würde ich derzeit dazu raten, es kritisch zu prüfen, ob man diese Kooperation nicht aussetzt. Sicherlich haben die meisten von Ihnen mitbekommen, dass auch das Bundesforschungsministerium so vorgeht und die Kooperation in Zusammenarbeit mit Russland aussetzt. Und insgesamt sollte man als Hochschule auch aus PR-Gründen wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt jetzt darüber dazu übergehen, die Kooperation mit Russland in jedem Fall auszusetzen, sofern das möglich ist. Ich würde dazu raten, weil eben auch das Bundesforschungsministerium diese entsprechenden Aussetzung jetzt vorgenommen hat. Auch so zum amerikanischen Institutionen wie zum Beispiel das MIT haben sehr deutlich gemacht, dass sie jetzt diese Kooperation mit Russland nicht mehr weiterverfolgen und wir daher diese entsprechenden Ausschlüsse haben sollten. Unmittelbare Auswirkungen gibt es natürlich im Finanzsektor und bei der Frage von Zahlungen nach Russland. Von der eben beschriebenen Blockade zahlreicher russischer Großbanken sind auch internationale Studierende und Wissenschaftler betroffen, die etwa die von der Blockade betroffenen Banken besonders häufig für finanzielle Transaktionen nutzen. Da kann dann eben auch die Weiterleitung von Fördermitteln an solche Banken letztlich unter die Sanktionen fallen, wenn man überhaupt noch zahlen kann. Also deswegen würde ich jetzt ganz klar dazu raten, vor jeder Überweisung nach Russland oder Belarus, das ja auch von den entsprechenden Sanktionen betroffen ist, auch wenn es eben nur um die Weiterleitung von Fördermitteln geht und es darauf einen klaren vertraglichen Anspruch etwa nach den Kooperationsverträgen gibt, da also unmittelbar Rechtsrat einzuholen oder erstmal auf jeden Fall davon abzusehen, bis nicht alle Compliance-beauftragten Institutionen und gegebenenfalls externe Anwälte gesagt haben, nein, ihr dürft das nicht überweisen oder ihr dürft es überweisen. Aber da wäre ich wirklich extrem vorsichtig, überweisen die schlicht kein Geld mehr nach Russland. Möglich ist es auch, dass Hochschulen mit Firmen zusammenarbeiten und sich von diesen beliefern lassen, die entweder selbst oder deren Eigner auf Sanktionslisten stehen. Man soll hier natürlich nicht in Panik verfallen, ne? Nicht jede deutsche Tochter einer russischen Firma steht nun unter einem Generalverdacht und auf der Sanktionsliste. Aber der Einkauf sollte jedenfalls sensibilisiert werden in den Einrichtungen und gegebenenfalls geeignete Compliance-Maßnahmen ergreifen, wenn Risiken erkannt werden, dass dort eine mögliche Lieferung aus Russland in Betracht kommt. Also da bitte nicht jetzt in zu große Panik verfallen, aber das Problem eben zumindest mitdenken und sich entsprechend bewusst sein. Das wichtigste Thema sind natürlich die Exportbeschränkungen. Unter den Exportbeschränkungen von Technologiegütern wie Halbleitern und der Chips werden nicht zuletzt auch internationale Forschungsprojekte entsprechend leiden. Und gleichzeitig gilt natürlich jetzt schon ein Exportverbot für Güter, die auch militärisch genutzt werden können. Das ist das alte bekannte Thema der Dual-Use-Güter. Solche Güter, die also auch militärisch genutzt werden können, dürfen nicht nach Russland transportiert werden. Sie dürfen auch nicht in Länder transportiert werden, von denen man annehmen kann, dass von dort aus ein Weitertransport nach Russland erfolgt. Also bitte dort auch sensibel sein. Und nochmal ganz wichtig, was häufig übersehen wird. Ja, jeder Professor, jede Professorin, die verstehen dann sehr schnell und häufig, dass sie jetzt nicht irgendwie Laser oder sowas nach Russland liefern dürfen. Aber aufpassen. Natürlich dürfen auch nicht Güter, die sozusagen entsprechend durch Manipulation, durch Umbauarbeiten militärisch genutzt werden können, nach Russland geliefert werden. Dabei geht es häufig auch darum, dass in den entsprechenden Produkten vielleicht Teile sind, Einzelteile, die man militärisch nutzen könnte. Ja, das muss man sich klar machen, dass man vielleicht Geräte, die eigentlich völlig unbedenklich sind, jetzt meint, trotzdem im Zuge einer Kooperation weiter nach Russland verbringen zu können, wenn das überhaupt logistisch möglich ist, und dann allerdings feststellt, dass darin auch Einzelteile sind, die gegebenenfalls militärisch genutzt werden können. Das ist auf jeden Fall unzulässig und könnte dann zu Sanktionen auch gegen die Institution führen und natürlich auch gegen die betroffenen Wissenschaftler. Dort bitte aufpassen. Ich bin mir sicher, es ist jetzt in vielen Einrichtungen so, dass dort natürlich eine große Sorge herrscht und keiner eigentlich so unbedarft ist. Aber bitte auch noch einmal allen klar machen in Einrichtungen, auch der Datentransfer, ja, also die Übermittlung von Daten ins Ausland, kann schon unter das Sanktionsverbot fallen. Wenn es Daten sind, denken wir zum Beispiel an Wetterdaten, die vielleicht auch eine militärische Nutzung haben können. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Wetterdaten der Fall ist. Aber es gibt ja sozusagen eben Daten, die man vielleicht auch militärisch nutzen kann. Deswegen jetzt auch bei dem Versand von Daten unbedingt entsprechend aufpassen. Und ansonsten setzen Sie die Kooperationen aus, bringen Sie die Leute sozusagen auf Kurs, machen Sie sie sensibel in Ihrer Einrichtung, machen Sie ihnen klar, auch Hochschulen fallen unter das Sanktionsverbot, auch Forschungseinrichtungen. Und nein, das ist kein unzulässiger Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Die Wissenschaftsfreiheit steht immer unter dem Vorbehalt anderer Verfassungsrechte. Dazu gehört eben auch der Aspekt, dass Deutschland seinen internationalen Verpflichtungen nachkommt und sich insbesondere im Rahmen von Bündnissen hält. Wenn daher dadurch Beschränkungen für die Wissenschaft entstehen, ist das ganz klar gesagt kein unzulässiger Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. Auch das können Sie Ihren Wissenschaftlern und Wissenschaftlern entsprechend klar machen. Ich weiß, das alles war jetzt vielleicht nichts Überraschendes nach den Ereignissen und der umfangreichen Berichterstattung der letzten Tage. Dennoch hoffe ich, dass Sie dort noch einmal wichtige Impulse mitnehmen und insbesondere sicherstellen, dass auch eine E-Mail-Kommunikation mit russischen Kollegen, mit russischen Hochschulen, mit russischen Forschungseinrichtungen in Ihren Einrichtungen kritisch gesehen wird. Deswegen schauen Sie, dass die Leute sensibel sind und sich dort entsprechend zurücknehmen. Ich gehe davon aus, dass die meisten das machen werden. Aber die Hochschul- und Forschungswelt ist immer bunt. Dort kann immer viel passieren, viel schiefgehen. Deswegen da bitte noch einmal die entsprechenden Menschen für sensibilisieren. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gern. Und unter www.wissenschaftundrecht.de werden wir auch weiter über die Sanktionen gegen Russland aktuell berichten. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen und hoffe natürlich, dass dieses sehr schwierige und uns alle sehr betreffende Thema auch einen Abschluss finden wird durch entsprechende Friedensgespräche und Friedensverhandlungen. Wir alle können da nur hoffen und hoffen dann auch, dass dann die Wissenschaft wieder eine völkerverständigende Rolle spielen kann. Bis dahin und bis zum nächsten Mal, Ihr Dennis Hillemann.